Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Hey Alex, hattest du heute schon Pech?
Wie Pech heute? Nee, heute hatte ich eigentlich nur Glück gehabt. Also bin aufgewacht, war glücklich. Warum? Wie kommst du auf Pech denn?
Du hattest heute kein Pech.
Nee.
Hast du schon mal Pech gehabt?
Bestimmt, im Spiel hatte ich schon mal Pech gehabt, aber jeder hatte schon mal Pech gehabt, oder?
Aber das ist dir in der Therapie nicht bekannt als Begriff, die Pechregel?
Nee.
Okay.
Jetzt bin ich verwirrt.
Nee. Es ist gut, dass es dir nicht bekannt ist,
ja.
Weil die sollte man auch ganz schnell vergessen. Die Pechregel wird nämlich oft noch angewandt bei akuten Verletzungen von Sportlern.
Okay.
Pause. Heißt, Kompression hochlagern. Also das Schema kennst du bestimmt, du kennst es vielleicht nur nicht unter den Namen.
Nee, das kenne ich nicht unter den Namen, nee.
Nee, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ich kann es mir gut vorstellen, in der Physio-Welt, diese ganzen Schnickschnacks und Abkürzungen, deswegen ist ja so schön, dass du da bist. Du bist als Physio nicht als Sportler nur hier gewesen, oder als Sportler sitze ich hier, aber nee, klär mich mal auf.
Pass auf, früher, also wirklich früher hat man gesagt, dass wenn jemand sich akut verletzt, dass man eigentlich die Pechregel anwendet. Das heißt, man macht die sogenannte Pause. Ja. Ne? Also der Spieler kann nicht weitermachen, er ist ja verletzt. Da macht man Eis drauf, um die Schwellung zu reduzieren. Macht auch manchmal Sinn, muss man ein bisschen differenziert betrachten, können wir auch nochmal thematisieren. Das ist dann das E für Eis.
Ja.
Dann C für Kompression, man umwickelt das Ganze.
Das
kennt man vielleicht auch mit so einer getränkten Kaltbinde, ne? Kennst du vielleicht auch. Und dann das Hochlagern, das heißt, man angenommen ist am Fuß passiert, ne? So ein Supinationstrauma hatten wir ja letzte Folge drüber, dann lagert man das über Herzniveau, dass quasi dieses ganze Blut und der ganze Schlotter auf Deutsch gesagt einfach abfließen kann.
Okay.
Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass man da in der Physiotherapie Gott sei Dank relativ viel forscht, ne? Und Studien sucht und so weiter. Und da ist man dann irgendwann auf das RISE-Schema, also quasi wieder RISE auf Englisch gekommen. Das ist auch schon wieder veraltet, müssen wir auch nicht drüber quatschen, was es ist. Aber mittlerweile sind wir bei Weichteilverletzungen, gibt es wirklich sehr, sehr gute Studien, die über das Peace-and-Love-Schema reden. Hast du das schon mal gehört?
Peace-and-Love? Nee, den brauchen viele Leute, den Peace-and-Love, aber das...
Den inneren Frieden, das wäre...
Den inneren Frieden. Aber nee, das kenne ich auch nicht.
Hast du auch noch nie
gehört? Nee, das habe ich auch nicht gehört. Okay.
Also das ist eigentlich das Schema, wie man jetzt, ich sag mal 2024 oder 2025 haben wir ja schon, quasi eine Weichteilverletzung, eine akute Verletzung nachversorgen sollte. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder Buchstabe wieder, wie bei der Pechregel auch, Peace and Love, jeder hat seine eigene Bedeutung. Das heißt zum Beispiel bei P ist Protection.
Ja.
Das heißt, man sollte vermeiden, dass Sportler die Bewegungen ausführen, wo sie Schmerzen haben oder die Funktionseinschränkung spüren. Das ist natürlich immer erst am Anfang. Das Schema baut aufeinander auf und wird dann immer später sozusagen. Dann die Elevation ist es eh bei Peace.
Ja.
Kennen wir ja schon, ne? Also lagern über Herzniveau, dass dieser ganze Verletzungskram abfließt. Dann das A, das ist tatsächlich nicht so verbreitet. Da haben wir, glaube ich, in der zweiten Folge schon drüber geredet, um das Vermeiden, also Avoid, quasi von NSAIs, also von Ibuprofen und so weiter.
Ja, richtig.
Weil das die Entzündung hemmt und dann einfach die Regeneration von der Verletzung verlangsamen kann oder halt einfach nicht so perfekt abläuft. Da können wir auch wirklich nochmal eine Riesenfolge drüber machen. C ist wieder Compression. Kennen wir schon wieder aus Pech, also spiegelt sich alles wieder so ein bisschen wieder. Und E ist für Education. Das heißt, du musst dem Sportler oder dem Patienten, wem auch immer, erklären, was darfst du nicht, was machen wir in der Phase, was machen wir in jener Phase. Und du gibst ihm so einen Plan an die Hand und willst ihm wirklich verstehen lassen, wieso er manche Bewegungen und so weiter vermeiden sollte.
Okay.
So, das ist erstmal die erste Phase sozusagen.
Ach, crazy.
Also anstatt Pech, Peace.
Ja.
Okay?
Okay.
Okay.
Jetzt verstehst du. Jetzt verstehe ich, warum
du. Du bist langsam auf dem Trichter.
Ja, jetzt verstehst du. Okay.
Gut. Und dann danach kommt das End und dann sind wir so ein bisschen in der Reha-Phase und dann redet man dann von Love, das heißt von Load, das heißt wir brauchen die verschiedenen Reize, um Muskulatur aufzubauen, um die Propriozeption, also die Wahrnehmung im Gelenk wieder zu fördern, ne? Um den Knorpel zu reizen, um den Stoffwechsel anzuregen und so weiter, deswegen brauchen wir eben L wie Load. Dann Optimism,
Optimismus?
Genau, also du solltest optimistisch sein.
Optimistisch, das habe ich schon gedacht in dem Moment.
Weil
daran glauben, dass ich wieder zurück am Start komme.
Genau, es ist auch einfach so, dass quasi in deinem Gehirn die kleinsten Sphincter deiner Muskulatur oder also deine Gefäße, die versorgen ja deine Muskulatur mit Blut. Und wenn du jetzt, sage ich mal, vom Kopf her so eine Blockade hast, ne, oder ein bisschen vielleicht auch in einer depressiven Episode als Profisportler bist, weil du gerade deinen Sport nicht mehr machen kannst und bei dir lief es richtig gut und so weiter, ja, dann kann das sein, dass quasi von deinem Kopf, dein limbisches System, das ist im Kopf, wir erklären das natürlich ganz laienhaft, weil anders wird es keiner verstehen, ne? Dann werden die Gefäße quasi eng geschaltet und dann kommt wenig Blut in der Extremität an, also Handgelenk oder Fuß oder Knie, whatever. Mhm. Und dann kann da kein Stoffwechsel stattfinden. Das heißt, es kann auch nicht besser werden. Mhm. Crazy, oder?
Das ist crazy. Also sehr viel auch mentale Geschichte.
Ja, schon, auf jeden Fall. Mhm. Deswegen können wir vielleicht auch nochmal mit auf die Themenliste nehmen. Ja. Sportpsychologie. Boah, ja, so in deiner Karriere und so können wir mal drüber reden.
Das bei Gelegenheit. Ist ein Riesenthema, das stimmt.
Wahrscheinlich langt dafür gar nicht eine Folge, aber wir schauen einfach mal.
Ja.
Und dann bei, also das sogenannte Vogel-V für Vascularization.
Ja.
Also, dass man Activities macht oder Aktivitäten, wo dein Blutfluss einfach wieder ins Laufen kommt, ne? Laktat anfällt und so weiter, weil das auch wieder bei der Wundheilung eben hilft. Und dann Exercise ist das E von Love. Einfach, dass du wieder zu deinen sportartspezifischen Exercises kommst. Ne? Basketball-Freiwürfe, Dribblings, Defense-Aktionen
aber
und so weiter.
Aber ohne Kontakt erst.
Natürlich am Ende der Reha schon mit, aber das ist natürlich, das ist ja erstmal nur ein grobes Schema. Ne? Da hangeln wir uns lang. Wir versuchen zu jedem Buchstaben halt die nötige Aktivität oder Behandlungssache zu finden. Mhm. Und dann aber zum Beispiel Protection, also das P, ne? Das ist natürlich am ersten Tag der Reha ein anderes P als in der 12. Woche der Reha zum Beispiel oder in der 8. Woche oder vielleicht in der 6. Woche. Ne? Also da muss man das immer ein bisschen anpassen. Aber das ist erstmal so ein grobes Schema, das eigentlich jedem Sportphysiotherapeuten meiner Meinung nach bekannt sein sollte, weil man einfach danach vorgeht und eben nicht mehr einfach nur nach dieser Pechregel.
Ja.
Man muss dazu sagen, Studien sind immer Studien.
Ja.
Na, ich bin immer ein riesen Fan von Studien, aber zum Beispiel diese Studie für Peace and Love, die schließt ausschließlich eigentlich auf Weichteilverletzungen.
Weichteilverletzungen?
Weichteil. Das heißt, also nicht deine Weichteile.
Das war das schlecht. Das war ein Übergang. Okay, nee, aber das ist mehr so
Muskulatur,
Sehnen,
Pferdeküsse,
Gelenke. So,
ja, Gelenke,
nicht, genau. Schon
genau, man könnte jetzt drüber reden, zählt eine Bandstruktur noch zu einem Weichteil? Vermutlich ja.
Okay.
Ne? Oder ziemlich sicher ja, aber zum Beispiel einen Knochenbruch muss man natürlich anders versorgen.
Ja.
Ne? Ein Knochenbruch ist auch meistens eine Verletzung für einen Sportler, die meistens, wenn es ohne Bandbeteiligung ist, noch relativ gut ist, weil den Knochen heilt relativ schnell und ist relativ in Anführungsstrichen unkompliziert, je nachdem wie er bricht. Aber für einen Knochenbruch muss man dieses Schema vielleicht nicht ganz anwenden, sondern es geht wirklich um Kreuzbänder, Außenbänder, Innenbänder, Menisken, Muskulatur, Bündelrisse, Faserrisse. Ne? Hattest du mal einen Faserriss in deiner Karriere? Oder Bündelriss oder sowas?
Ja, ich hatte mal einen Bündelriss, denke ich nicht. Ich hatte einen Muskelfaserriss gehabt, wo ich bei der Nationalmannschaft dabei war, bei der Herren-Nationalmannschaft. Ich weiß aber nicht, welches Jahr das war. Das war vor der Europameisterschaft. Hatte ich mir einen kleinen Muskelfaser am Oberschenkel zugezogen. Und das war dann da waren wir gerade auf Trainingslager auf Mallorca. Ich hatte dann mehr oder weniger Chili Willy gemacht und habe halt jeden Tag Behandlung mit dem Physiotherapeuten, sehr viel kommuniziert mit den Teamärzten und mit den Strange Coaches, dass ich jeden Tag trotzdem was mache, weil ich dann auch schon fest im Kader geplant war, dass ich dann auch fit bis zur EM dann bereit sein sollte. Aber sonst wahrscheinlich mal, ich hatte wirklich in meiner Karriere wenig Verletzungen gehabt. Ich hatte viele Prellungen, viele Bänderrisse gehabt, wie wir schon im letzten Thema ja über den Fußgelenken und sonst aber Faserrisse jetzt nicht und Bündelrisse.
Ja, okay. Ja.
Wenn dann nur kleine Sachen.
Ja, okay. So wie Wehchen dann. Also viel Pflege.
Ja, viel Pflege, wo ich wahrscheinlich so einen kleinen ein Haarriss hatte oder so, wo dann man halt gemerkt hat, okay, setz mal ein paar Tage aus und dann schauen wir, wie es dir ging, dann ging es wieder gut. Aber so langfristige Sachen, so wo man sagt, okay, du hast Muskelfaserriss oder Bündelriss, wo du dann 4 bis 6 oder 6 bis 12 Wochen draußen warst, nee, sowas nicht.
Hattet ihr, wenn ihr, also der Muskelguru in Deutschland ist ja Dr. Müller-Wohlfahrt?
Ja, den hatte ich einmal auch gehabt bei
Echt
Bayern.
Jetzt? Ja. Also die Geschichte will ich jetzt bitte hören, weil das hören? Interessiert mich.
Ja, mehr. Das, es war so, mein erstes Jahr bei Bayern München war so, dass er mit Jochen Hane, das ist der Hauptdoc von den Basketballer und auch von den Fußballern.
Fußball mittlerweile ja, auch, genau. Jetzt, aber das sind es 3, glaube ich. Gell?
Ja, der macht DBB auch.
Weil okay.
Weil er ist ja Haupt bei dem DBB.
Okay.
Bei einem Fußballer und beim Basketballer. Aber da gibt es ja mehrere Ärzte, aber er ist so mehr der Hauptarzt von allen. Und bei der ersten Diagnose oder bei den medizinischen Untersuchungen war ich bei Müller-Wohlfahrt und der hatte irgendwie, ich hatte an der Wade etwas gehabt und hat irgendwie gesagt, ja, leg dich mal hin auf den Bauch und hat nur seine Hand draufgelegt. Weil der Jochen Hane hat gesagt, er fühlt nichts oder sieht nichts, war ein Ultraschall, aber ich soll gleich rübergehen zu Müller-Wohlfahrt. Ich gehe gleich rüber zu Müller-Wohlfahrt, gehe in seinen Raum rein. Und da siehst du erstmal seine ganzen Trophäen, die er hatte von Musa Bolt und Klitschkos und irgendwelchen Superstars, die er alle betreut hatte und so. Und dann lag ich mich dahin und hat er so draufgeschaut, okay, macht die Augen so zu mit den Fingern und sagt, ja, so ein kleiner Riss. Und ich so, okay, nur durchs Anfassen? Also, ja. Und dann geht er zum Jochen und sagt, ist ein kleiner Riss, ist nichts Schlimmes, kann in 2 Wochen weitermachen. Und ich so, er hat aber nichts gemacht, außer Ultraschall, nichts. Er hat nur die Hand draufgelegt, what the heck, what's going on jetzt hier so. Also, ja, er ist so, hatte ich ja keine Ahnung, wer und ich wusste schon vom Namen, wer er ist und was er macht, aber ich wusste nicht, dass er nur mit so Hand auf den Muskeln oder Hand auf irgendwas, konnte er so Diagnosen schon feststellen. Und das war unglaublich.
Der hat ja, Müller-Wohlfahrt hat ein Buch geschrieben.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Mit den Händen sehen heißt es.
Ja.
Und da beschreibt er diesen Vorgang, dass immer, wenn er sich Verletzungen anschaut, dass er quasi ganz sanft irgendwie tastet und halt schaut, ob er das hinkriegt.
So war es auch.
Und das ist natürlich schon faszinierend. Da sind zum Beispiel die Studien auch wieder super krass, ne? Weil in der Physiotherapie, wir arbeiten ja auch ganz viel mit den Händen.
Mhm.
Und die Studien sind auch so, man kann nicht spüren und, ne?
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass man vielleicht nicht das gleiche Gespür hat wie jeder.
Mhm.
Und dass du auch nicht alles spüren kannst. Aber mit Sicherheit ist die Hand des Therapeuten oder die Hände des Therapeuten ist eins der wichtigsten Gadgets für die
Richtig.
Therapie, weil ich meine, du hast es selber vielleicht schon mitbekommen. Ich finde schon immer echt krass, wenn du zu einem Physio gehst und dich langt der Physio an und du hast schon so das Gefühl, was macht er da? Weißt du, der ist so hektisch und weißt du, was ich meine?
Ja.
Du schreckst schon so zurück und denkst so, wow.
Irgendwie fühlt sich das schon nicht richtig
genau,
an.
Genau, also irgendwie strange, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und es gibt ja wirklich, man meint immer in der Physiotherapiebranche, da sind ganz viele einfach coole Leute und offen und sonst was. Ich kenne wirklich Therapeuten, die sind so grumpy irgendwie von ihrer Art her, dass du dich da gar nicht wohlfühlst und du schon zu dir denkst, oh, hat er überhaupt Bock auf das, was er gerade macht oder will er mir wirklich helfen oder macht das nur, um seine Kohle zu verdienen?
Mhm.
Und ich meine, jeder hat mal einen Scheißtag.
Auf jeden Fall.
Jeder macht vielleicht mal einen Job, auf den er keinen Bock hat. Aber ich finde, bei Physiotherapie, beim Arzt, das sind so Berufe, da solltest du überzeugt sein, weißt du, dass du einfach Menschen helfen willst und nicht einfach nur so, ich gehe jetzt auf die Arbeit, um meine Kohle zu verdienen, weil es gibt ja, also die Leute haben ja Schmerzen.
Mhm.
Ne? Und deswegen ganz spannend, dieser Vergleich zu Müller-Wohlfahrt.
Mhm.
Müller-Wohlfahrt ist ja, wie gesagt, dieser Muskelguru auch und der hat auch so ein Buch geschrieben, ne? Rehabilitation von Muskelverletzungen, der hat auch so eine Klassifikation mit den verschiedenen Typen, ne? Neurogene Muskelverhärtung, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, Muskelabriss und so weiter. Und dann hat er dafür sogar tatsächlich, der macht ja viel mit so Infusionstherapie. Ich weiß nicht, ob du da dann auch was gespritzt bekommen hast in die Wade.
Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das so öffentlich sagen darf, aber ja, er hat schon, die haben halt auch schon da auch damit auch gearbeitet.
Schon, ne?
Ja.
Genau. Und tatsächlich in seinem Buch steht sogar genau die Mischung der Mittel, die
er spritzt. Ach, da steht es da drin? Genau. So? Ja, ja, okay, dann kann ich es ja öffentlich sagen. Ja, die haben mir was reingespritzt. Okay, wenn das, das schon, wenn das im Buch reingeschrieben hat, dann, weil in vielen Sachen, auch jetzt bei Gelenkschmerzen, die ich auch hatte, hatten sie mir halt auch was in den Gelenken reingespritzt. Ja. Aber das war nichts, irgendwas mit Doping, hat nichts mit Doping zu tun gehabt.
Auf keinen Fall.
Und ich habe immer so gefragt, was spritzt du mir da rein? Ja, ist eine Spezialmischung.
Genau.
Aber die haben nie gesagt, was es ist. Ich dachte mir so, okay, ich vertraue euch, das ist FC Bayern. Also die würden mir nichts was reintun, was den irgendwie ins schwarze Licht reinbringen könnte. Aber es hat echt auf jeden Fall geholfen. Ich hatte auch diese Therapie auch gehabt, was ja auch für Normalsterbliche, wenn sie jetzt sagen, die machen die, schweineteuer ist. Mhm. Und man muss schon sagen, diese Therapie hat mir auch sehr viel geholfen, auch über die Jahre dann.
Perfekt. Ja, cool, mega. Ja, ich muss sagen, dass ich mich auch bei den meisten Muskelverletzungen halte ich mich einfach an das, was Müller-Wolf hat. Es gibt auch noch andere gute Muskelärzte in, da sind wir wieder in Dubai beziehungsweise in den Arabischen Emiraten, die verfolgen uns irgendwie so Folge für Folge. Ja, da gibt es die sogenannte Aspetar-Klinik. Das sind so die führenden für Muskelverletzungen auch oder auch Kreuzbandrekonstruktionen. Da fliegen mittlerweile viele Sportler auch hin und lassen sich dort das Kreuzband machen. Und die Aspetar-Klinik, die hat zum Beispiel ein Hamstring-Protokoll, also für deine Rückseite vom Bein.
Ja.
Ne? Das ist eigentlich so ja der typische Muskelfaser oder Bündelriss. Ne? Und die geben dir so ein Schema vor und dieses Schema kannst du gut abarbeiten eigentlich und du kannst es meiner Meinung nach, auch wenn du ein bisschen was im Kopf hast, einfach auf den Quadrizeps spiegeln. Dann ist es wieder nicht diese krasse Studie oder diese krasse Evidenz, aber es geht in die gleiche Richtung. Und da gibt es halt dann verschiedene Möglichkeiten und Müller-Wohlfahrt gibt es sogar genau vor in seinem Buch, fang nach so und so vielen Wochen wieder das Laufen an oder das Joggen oder das Fahrradfahren oder fang da wieder mit isometrischer Muskelanspannung an und da wieder mit der konzentrischen und dann mit der exzentrischen und so weiter.
Ja.
Das heißt, es zieht sich ewig lang, aber ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Leitfaden für Therapeuten oder Therapeutinnen.
Mhm.
Das fällt mir auch gerade auf. Haben wir überhaupt schon mal gegendert?
Nee, das, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber ich sehe immer das als allgemein.
Ja,
immer.
Schon, oder?
Ich habe es immer als
allgemein.
Genau, ich hätte Physiotherapeutinnen gehabt und Physiotherapeuten sind beide sehr wichtig.
Das ist tatsächlich nach der ersten Folge, hat mir einer geschrieben und hat gemeint, ey Max, vielleicht müsst ihr das mal ansprechen, das Gender-Thema.
Okay.
Aber ich glaube, wir müssen es nicht größer machen, als es ist. Wir sprechen einfach immer von der weiblichen und männlichen Form.
Immer.
Und damit hat sich das erledigt. Und damit können wir das Gender-Thema auch, bevor wir jetzt immer mit innen anfangen.
Ja.
Und Söder hat doch, glaube ich, sogar in Bayern, hat Söder nicht sogar das Gendern verboten oder
ja,
so?
Ja, die wollen es verbieten.
Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall, wir reden immer von der männlichen und weiblichen.
Ich auf jeden Fall. Also
ich auch.
Ich bin oldschool, aber ich bin immer noch Gleichberechtigung offen.
Ja, genau.
Also das 100%. Ist immer, das ist 100%.
Ja, genau. So, jetzt haben wir voll den Faden verloren.
Ja. Nee, Muskel. Nee,
Muskel.
Bündelriss
oder Bündelriss, genau. Und das Schema von Müller-Wohlfahrt. Genau, ich wollte einfach nur sagen, dass man dieses Buch eben, ich müsste jetzt den Titel nachschauen, aber Müller-Wohlfahrt Buch Muskelverletzungen findet man sicherlich was auf Amazon oder Google oder whatever. Und da sieht man dann wirklich ein schönes Schema und versteht auch den Verletzungsmechanismus und so weiter. Und dann kann man da wirklich gut mitarbeiten. Und kann da als Therapeut, auch als junger Therapeut, einfach viel Wissen rausziehen und sich einfach das ein bisschen dran halten. Und ich mache es zum Beispiel immer so in meiner Praxis, bei mir kriegen meine Patienten so einen Sheet, wie so eine Tabelle oder eigentlich fast schon eher so eine PDF oder PowerPoint-Präsentation, wo dann draufsteht, Phase 1 von der Wundheilung passiert das und das im Körper, das und das sind unsere Ziele, das und das sind die Maßnahmen.
Na? Aber das ist ja auch sehr professionell. Also wenn ich jetzt in einem Verein arbeiten würde oder allgemein, das wäre für mich ganz wichtig, wenn ein Spieler, also wenn wir jetzt zurück auf unsere Akademie jetzt zurückgreifen, so fangen wir es ja auch mit jungen Spielern ja auch an. Wir geben ein PDB, heißt es, Personal Development Paper, und da beschreiben wir alle die Vorgänge für ihn, für die nächsten 12 Monate, wo wir daran arbeiten wollen, im individuellen Basketballbereich und auch im Kraftbereich. Und wenn da halt auch Probleme geben sollte, auch, sagen wir mal, medizinisch auch, als Physiotherapeutin oder Physiotherapeut, dann haben wir da auch einen Plan für die, wo die da halt hingehen müssen und sind dann auch gut versorgt. Und das ist halt auch aber im professionellen Level immer so und sollte auch so sein, dass halt die Spieler auch einen gewissen Plan haben müssen und nicht zu sagen, ja, wir schätzen mal so.
Genau.
Ja, mal gucken. Nee, lieber sicher sein bis dato, okay, wir schauen, wie die Entwicklung ist. Aber ja, das ist dein grober Plan. Und wenn es dann gut sein sollte, 2 Tage davor, dann können wir nochmal sagen, wir gehen nochmal zum Doc und schauen mal nochmal MRT oder noch irgendetwas anderes, um nochmal zu diagnostizieren. Ja, das ist, oh, der Heilungsprozess ist um 2 Tage besser geworden, weil der Physiotherapeut gute Arbeit geleistet hat und das Kraftprogramm hat einen guten, gut eingetragen und allen drum und dran. Und dann kann man sagen, mega, du kannst schon nächste Woche spielen.
Auf jeden Fall, vor allem du hast halt eine schöne Überprüfung auch, ne? Also für Spieler, Trainer, Physio, Arzt, jeder weiß, sind wir richtig und wir haben ja dann für alle zukünftigen Verletzungen schon diesen Plan, weißt du?
Voll.
Natürlich gibt es immer Individualitäten in den Verletzungen, aber ein Muskelbündelriss ist ein Bündelriss. Ein Kreuzband ist ein Kreuzband. Mhm. Ne? Ein Knorpelschaden ist nicht immer ein Knorpelschaden in dem Sinn, ne? Weil der ganz verschieden versorgt wird. Aber es gibt schon so ganz klassische Verletzungen, wo man sagt, die Reha dauert so und so lang. Und dann hast du ja diesen Plan, den arbeitest du einmal aus für deine Praxis oder Klinik.
Ja.
Und dann kannst du den ja eigentlich immer weitergeben und dann musst du den nur ein bisschen individualisieren. Ne? Dass ein Profisportler vielleicht schneller wieder zurückkommt, manchmal auch zu schnell, als ein normalsterblicher Mensch, ist, denke ich, klar, ne? Dass ein alter Mensch oder älterer Mensch vielleicht länger braucht bei einer Verletzung, ist auch wieder klar, weil der Stoffwechsel einfach eingeschränkt ist. Aber da ist es einfach so, dass man dann halt diesen Plan hat und dann kann man sich selbst überprüfen und hat dieses Zeitraffer, sage ich mal, oder diesen Zeitstrahl eher und kann sagen, okay, wir sind in der Zeit. Oh nee, wir sind nicht in der Zeit. Was ist schiefgelaufen?
Okay.
Ne? Gerade bei jungen Spielern. Trinkt der junge Spieler vielleicht oft Alkohol?
Ja.
Sind wir deswegen hinter der Zeit? Ja. Oder sind wir zu schnell mit dem Athletiktraining? Waren wir da zu forsch? Ne? Sind wir in einer Überlastung schon wieder und reizen einfach zu viel? Und haben dann hinten nach immer dieses Problem mit dieser Reizung. Ne? Da muss man dann halt einfach so realistisch sein und so auch so selbstkritisch manchmal. Nicht jede Reha läuft perfekt, dass man einfach mal sagt, okay, mein Fehler, ne? Oder wir haben das und das vielleicht nicht mit beachtet, ne? Oder ich kann immer viel aus der Praxis halt auch erzählen, weil bei mir kommen auch Patienten und erzählen mir nicht von Medikamenten.
Die erzählen dir nichts von den
Medikamenten. Genau, und dann, wir haben jetzt gerade bei Peace and Love das A quasi vermeide oder avoid, weil es auch wieder auf Englisch ist, vermeide quasi NSAIs, also Ibuprofen. Dann kommen Leute und nehmen 3 Wochen am Stück Ibuprofen, weil der Doc hat es so gesagt, ne? Und erzählen mir das nicht. Und ich racker mir einen auf der Bank ab und denke mir, Mann, ey, wieso wird das nicht besser, ne?
Genau.
Und dann fällt halt auf, oh, die nehmen seit 3 Wochen halt täglich, keine Ahnung, 1200, 1600, whatever, Milligramm Ibuprofen. Und du denkst dir, ah, okay, gut, schmeißt das Ibuprofen raus, dann ist die ersten 3 Wochen von deiner Reha, die sind verloren.
Ne? Das ist krass. Es ist, wenn ich jetzt zurückgreife auf Bayern, war es immer so, dass die Physios nie erlaubt haben, oder wir müssen sie immer reporten, wenn wir Ibuprofen nehmen. Das ist
sehr
crazy.
Gut, ja.
Also ist super.
Ja.
Und man durfte auch nur von denen auch Ibo nehmen. Mhm. Klar, könnte man sich immer Ibo 400 erkaufen.
Und dann halt die doppelte Dosis nehmen.
Richtig. Einfach, ne? Aber da waren die Physios schon dahinter, um zu wissen, was die auch zu sich nehmen.
Ja, schon krass, gell?
Ja.
Muss man wirklich sagen. Wie ist es denn bei dir gewesen, Alex? Also jetzt haben wir aus deiner Spielersicht geredet, wir haben aus meiner Physiosicht geredet, wir haben auch schon so ein bisschen aus deiner Trainersicht gehört, aber hast du oft mit Muskelverletzungen zu tun bei deinen Spielern oder in deiner aktiven Zeit als Trainer oder?
Als Spieler, wie gesagt, ich hatte ein paar Male schon mal so einen Muskelfaserriss, aber ganz klein, aber Bündelriss nie.
Nie.
Wie gesagt, ich hatte bei Bayern, das war mal eine Situation, da habe ich bei meinen Hamstrings hatte ich mal was gehabt und hatte ich und auch an der Wade mal. Und genau diese Therapie hatte ich dort bekommen.
Ja.
Da hatte ich
so
kleine Löcher so reinbekommen und da haben sie mir diese
Medikamente oder dieses Mittel gespritzt.
Dieses Special-Mittel da rein. Und das ging dann einfach, der Heilungsprozess ging dann einfach besser und schneller. Und bei meinen Spielern allgemein, da gab es Situationen mit Muskelfaserrissen, aber jetzt weniger. Also
weniger.
Ich bin mir auch sicher, Liegt auch daran, dass man auch auf dem im Jugendbereich, ich spreche jetzt von meiner Jugendbereich jetzt mehr, dass es ist sehr wichtig, dass die Spieler einen guten Trainingsplan bekommen, auch einen Athletiktrainingsplan. Und da macht ja bei uns die Eva Grosse, die macht es ja bei uns. Das
Shoutout.
Shoutout
to Eva.
Und sie macht da bei uns das Athletikprogramm. Und ich muss echt sagen, über die letzten 3 Jahre, die ich jetzt mit ihr gearbeitet habe, gab es
kaum Probleme.
Also
ja. Gut, euer Load ist auch viel niedriger als der von Profis. Genau, deswegen, das muss man auch noch dazu nehmen.
Richtig,
ne?
Es ist total
mit anders. Sicherheit macht Eva einen guten Job.
Ja,
um Gottes Willen. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass andere...
Nein, na, das
wollte ich nur klarstellen.
Genau, das ist, du hast da völlig recht. Und dann merkt man auch, bei Jugend ist auch was ganz anderes. Die haben Schule, die haben eine ganz andere Belastung, auch mental sehr viel.
Klar.
Also es ist nicht so wie bei den Profis, bei Paco oder bei den, wo ich auch als Spieler selber, da tust du mehr Gewichte drauf, dann baust du mehr auf, du wirst dann deine Muskelstrength länger halten. Das kann man ja bei einem Jugendspieler nicht drauf. Du da liegst du nicht auf die Bank drücken und machst jetzt 120. Weil die ja noch wachsen, die haben ganz andere Muskelstrukturen. Du willst ja was aufbauen. Und dementsprechend bereitet man die ja körperlich so vor, dass sie, wenn sie im Profibereich-Level sind, dass da ein ganz anderes Krafttrainingsprogramm dann auf sie zukommt.
Die müssen ja auch oft auch die Ausführung kennenlernen.
Voll.
Also
das ist so wichtig.
Wie wird im Athletiktraining beim Basketball so olympisches Gewichtheben, wird es verwendet oder nicht so? Weil beim Handball ist es gang und gäbe.
Ja.
Und es war ganz witzig, weil vor 2 Jahren hatten wir die Leistungsdiagnostik mit den Wölfen, ne, mit den Handballprofis hier in Würzburg.
Ja.
Und da kam ein junger Spieler an, ein total netter Typ, also gar nichts gegen den Spieler, gell?
Ja.
Und dann ein Test war eben umsetzen, das ist so ein Klassiker für Handballer, ne?
Ja.
Und dann kommen so die ersten, halt die alten Hasen, ganz locker setzen die ihr Gewicht um und sagen, boah, mehr geht nicht, ne? Das ist so mein Maximum. Und ich so, okay, gut, eingetragen Gewicht. Und dann ging es weiter und weiter. Und dann irgendwann war er da. Und er hat es halt versucht. Und er so, umsetzen, ja, klar, kann ich. Ne? Dann hat er dieses Gewicht versucht umzusetzen, also auch noch niedriges Gewicht. Er hat es von der Technik gar nicht hinbekommen. Und er kam aus einem Leistungsinternat, ich sage jetzt nicht welches, aber oder von so einem Leistungszentrum. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, habt ihr das noch nie gemacht? Und er so, nö, eigentlich nicht. Ne? Und da geht es wirklich auch um Geld. Ich weiß nicht, wie es im Basketball ist, aber wenn oft gibt es so Aufwandsentschädigungen für die Internate oder Leistungszentren in Handball.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel, wir nehmen einfach mal die Wölfe Würzburg, der ist, oder in der DJK Rimpa, das ist ja quasi die Jugendabteilung, der durchläuft alle Abteilungen in der DJK Rimpa oder alle Jugenden. Und dann kommt auf einmal die Rhein-Neckar-Löwen, die spielen in der Bundesliga Handball, kommen an und sagen, wir wollen den Spieler. Dann werden quasi die Rimpader berechtigt, eine Aufwandsentschädigung für die Ausbildung des Spielers zu verlangen. Und eigentlich darfst du erst ab einem gewissen Alter quasi eine Ablösesumme und natürlich auch nur mit Vertrag.
Ja.
Aber ein Jugendspieler hat ja keinen Vertrag. Nee. Weißt du? Also ich kenne keinen Jugendspieler, der einen Vertrag hat. Und deswegen ist es so eine Sache. Und auf jeden Fall bei ihm war es dann eben so mit dieser Ablösesumme.
Okay.
Und dann habe ich so gesagt, ey, soll ich da mal anrufen und denen einfach mal sagen, was die machen, weil der ist jetzt halt 18 und kann nicht mal umsetzen.
Boah.
Und die wollen irgendwie für besonders tolle Ausbildung, auch wenn es ein guter Handballer vielleicht ist. Aber
haben ja nichts gemacht, mehr oder weniger eigentlich. Und das ist dann so, okay.
Und deswegen frage ich, ne, ist es beim Basketball so gang und gäbe, dass auch so Gewichtheben mit reinkommt oder eher nicht so?
Bei mir leider, also wenn ich jetzt auch meiner Zeit, aus meiner Jugendzeit, hatte ich leider gar nicht so Krafttraining nicht gemacht. Da war so, es hat sich so weiterentwickelt jetzt in dieser Zeit. Wenn ich jetzt wissen würde oder wenn mir einer beigebracht hat, wie man richtige Lunges oder richtige Kniebeugen macht oder Snatches, dann hätte ich das jetzt auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht athletisch, aber keine Ahnung, aber ich hätte eine ganz andere Technik gehabt. Und ich finde halt, wenn man älter wird und irgendwelche neuen Techniken beigebracht zu bekommen, ist es sehr, sehr schwer, das umzusetzen, denke ich. Deswegen muss man schon echt früh anfangen, wie man richtige Kniebeugen macht, welche Fußstellung man halten muss. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und bei uns merkt man natürlich, wenn die Amis kommen, die fangen ja sehr, sehr früh an. Die haben ja schon in Highschool schon ja alle Athletiktrainer und allen drum und dran. dann siehst du schon, die sind viel mehr weiterentwickelt, auch mit ihren Schnelligkeiten. Ne? Die haben einen ganz anderen
Antritt. Eine ganz andere Athletik, ne?
Ja. Als wir in Europa. Ja. Und ja, weil die einfach viel früher anfangen. Und da müssen wir in Europa einfach dran knüpfen. Man sagt immer, ja, wir in Europa haben das Köpfchen und in Amerika, die haben die Athletik. Aber wenn wir das echt gut zusammenpassen können, haben wir athletische Spieler auch in Europa und mit der Mischung mit dem europäischen Kopf, dann kannst du auf einem ganz anderen Niveau dann dran knüpfen.
Ich glaube auch, es ist immer einfacher, athletischer zu werden, als Basketball-IQ oder Handball-IQ dazu zu bekommen. Weißt du, was ich meine?
Du kannst glaubst du, es ist auch mal eine Genetik? So, glaubst du, Dunkelhäutige haben eine bessere Genetik als jetzt
keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kenne keine Studie dazu.
Ja.
Habe ich mich noch nie mit befasst, um ehrlich zu sein.
Okay.
Weil im Handball gibt es relativ wenig Dunkelhäutige.
Mm.
Das heißt, für mich als Athletiktrainer beim Handball spielt es erstmal wenig Rolle. Ja. In der Therapie spielt es eigentlich auch kaum eine Rolle. Ne?
Mm.
Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass quasi dunkelhäutige Menschen einfach besser sind von ihrer Genetik, dass sie leichter Muskeln aufbauen oder mehr Testosteron haben.
Ja.
Was man weiß, dass der Körpertiefpunkt ein bisschen tiefer sitzt, dadurch sind es oft gute Sprinter, weil sie nicht so einen langen Hebel haben.
Ja.
Da habe ich schon mal eine Studie zugelesen, war aber auch die einzige, also sorry, wenn es falsch ist.
Ja.
Aber was auf jeden Fall der Fall ist, wieso das viele, glaube ich, so wahrnehmen, ist einfach, weil halt in Amerika einfach oder allgemein, glaube ich, in den Staaten einfach ganz anders Wert drauf gelegt wird auf die Früherziehung im Athletikbereich. Und vielleicht spielt auch so ein bisschen mit, dass du dadurch, dass du ja alles privat finanzieren musst, dein Studium und so weiter, dass du halt ein guter Basketballer sein musst oder vielleicht auch Footballspieler, Rugby, whatever, was es da alles am College gibt. Und da ist natürlich das Einfachste dran zu schrauben. Durch Disziplin ist das Athletiktraining, Kraftaufbau, Muskeltraining, Schnelligkeit, Agility, whatever. Da hast du halt einen riesen Vorteil. Das hast du in Deutschland ja nicht. In Deutschland gibt es ja nicht in der Schule so, ja, du kannst nur aufs Gymnasium gehen, wenn du halt gut in deinem Sport bist, weil anders kannst du es dir nicht leisten, sondern du gehst einfach aufs Gymnasium, wenn du halt ein schlaues Köpfchen bist, ne? Oder wenn du halt fleißig bist in der Schule. Und vielleicht kommt es auch deswegen immer so bei uns in Europa an.
Okay.
Und vielleicht auch, weil halt hauptsächlich Sportler aus den Staaten zu uns kommen, die wir kennen.
Mhm.
Weißt du, so, ich sag mal, wenn man sich mal so den Texaner ganz stereotypisch vorstellt, weißt du, mit so zwei Knarren in der Hand oder so. so mit ein bisschen Bäuchlein, genau. mit ein bisschen Bäuchchen und so ein Strohhut auf. Ganz stereotypisch, um Gottes Willen. Dann würden wir niemals den als athletisch irgendwie bezeichnen. Ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das nur unsere Wahrnehmung ist oder ob es wirklich so ist, dass dunkelhäutige Menschen leichter Muskeln aufbauen. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Ich glaube einfach, dass die Disziplin auch entscheidend ist.
Ich denke auch.
Das Dranbleiben. Ne?
Ja.
Und da glaube ich einfach, dass halt, ich kenne einfach ganz viele Sportler, die so, oh, schon wieder Athletiktraining. Nee, ich mache mal Pause, weil mir zwickt es ein bisschen da, mir zwickt es mal hier ein bisschen und so weiter. Es ist einfach die Mentalität eine andere.
Es ist auch so.
Und dadurch wahrscheinlich so ein bisschen eine andere Sache.
Ja. Also du glaubst, zurück zu deiner Pechtheorie, dass es auch sehr hilft, auch dieses Eiskompression auch für Muskelverletzungen.
Genau, das ist jetzt die Frage. Kompression ja. Eis findet zum Beispiel in diesen neuen Peace and Love keine Anwendung mehr.
Okay.
Ich glaube, es ist auch immer die Frage, wie verabreichst du Eis?
Ja.
Wenn du zum Beispiel, wie könnte man es erklären am besten? Also du brauchst beim Eis eigentlich immer diesen Phasenwechsel, dass du was erreichst. Das heißt, dieses blaue Kühlpack, das bringt uns eigentlich gar nichts.
Gar nichts, gell?
Nee, weil...
Haben wir schon gedacht.
Hast du dir schon gedacht?
Haben wir schon gedacht.
Schlaues Kerlchen.
Das ist nicht einfach, du tust es so drauf, wie die alten Fotos von Michael Jordan und Kobe Bryant nach jedem Spiel, überall so Eispacks. Ja. Ich habe mir immer schon mal gedacht, das ist nur auf diese Stelle, das ist ja nur oberflächlich, aber es geht nicht
in die Tiefe.
In die Tiefe.
Das ist dieser Phasenwechsel, ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel, man nennt es auch gern Hot Ice.
Ja.
Das ist so die bisschen modernere Anwendung von Eis. Das ist zum Beispiel einmal bei einer Akutverletzung hat man diese Mullbinden.
Ja.
Oder weißt du schon, diese.
Ja.
Mir fehlt gerade der Name, aber diese elastischen Zugbinden.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ne? Die hast du zum Beispiel in deinem Eiskörperchen liegen. Und damit umwickelst du das dann. Das ist zum Beispiel eine gute Kältetherapie und auch die Kompression gleich. Dann sind wir auch wieder bei dem Schema von Peace and Love.
Ja.
Was nicht so viel bringt, ist das Eis einfach in so ein Eispack reinpacken
ja.
und dann einfach mit Alufolie oder halt
richtig, so habe ich es auch früher
Alufolie,
gemacht.
Frischhaltefolie drum genau. zu wickeln. Ja? So wie man dann eben Michael Jordan in der Kabine sitzen genau. sieht, um Sprunggelenke, Knie, ja. überall hat er Eis.
Shoulders, Ellbogen, Schulter. Genau,
ja. Nur eingepackt mit Eis. Weil da findet zwar auch Phasenwechsel statt, aber halt nur auf der einen Seite, weil das Eis schmilzt,
ja.
aber das zieht nicht die Wärme sozusagen raus, kann man sagen. Deswegen nimmt man eigentlich oft Hot-Eis.
Ja.
Und Hot-Eis ist zum Beispiel, du nimmst einen Eiswürfel
ja.
und du reibst damit die Region ab, angenommen das Knie,
ja.
und dann schmilzt es ja. Weißt du, dann genau. ist ja dein Knie nass.
Richtig.
Dann wischst du das mit dem Handtuch wieder ab
ja.
und gehst wieder mit dem Eiswürfel drüber.
Okay.
Und dann wieder und dann wieder und dann wieder und irgendwann ist dieser Eisklotz, den du vielleicht hattest oder dieser Eiswürfel weg.
Wegschmolzen.
Oder ja. Eislolli gibt es auch oft in der Therapie und dann hast
richtig.
Du eine,
ich auch,
kennst
kenn
du, ne?
Kenn ich auch.
Und dann hast du eine gute Therapie, um vielleicht die Schwellung zu reduzieren oder die Wundheilung ja. anzustupsen und du hast halt eben diesen Phasenwechsel.
Okay.
Was ein anderes Problem ist, wenn du lang kühlst,
ja.
ist halt krass.
Das tut weh.
Ja, irgendwann. Also der Kältereiz, ne, ja. ist krass. Du hast aber auch das Problem, dass deine Gefäße, mhm. ne, also deine Blutgefäße, bei Kälte ziehen die sich zusammen.
Ja.
Deswegen ist es, wenn dir kalt ist, deswegen sind manchmal die Finger so ein bisschen blass, ne, mhm. oder die Füße, weil halt die Gefäße einfach nicht so viel Blut durchlassen und dann hast du auch immer diese Druckstellen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Du hast diese Druckstellen und dann weißt du, ah, da ist vielleicht nicht ganz so viel Blut. Das liegt daran, dass dein Körper durch die Kälte die Gefäße eng macht. Das nennt man Vasokonstriktion.
Richtig.
Und wenn du aber zu lange kühlst, dann entsteht ein sogenannter Gefäßspasmus. Weil auf jede Vasokonstriktion
ja.
folgt eine Vasodilatation. Also auf jede quasi Engstellung der Gefäße
ja.
muss eine doppelte Weitstellung folgen.
Deswegen und eigentlich die kalte Wärmegeschichte.
Genau, deswegen diesen okay. Phasenwechsel.
Ja.
Und wenn du aber jetzt quasi einfach Eis draufpackst oder einfach nur hart kühlst,
ja.
dein Gefäß wird eng,
ja.
das bleibt eng
ja.
und will eigentlich wieder aufmachen, aber das Eis sagt ja, mach kalt, mach kalt, mach kalt oder mach eng, ne, durch die Kälte.
Okay.
Und dann entsteht ein sogenannter Gefäßspasmus und durch diesen Gefäßspasmus hast du wieder verminderten Stoffwechsel in deinem Gebiet. Und dann hast du, eigentlich willst du was komplett anderes erreichen,
ja.
hast aber genau das Gegenteil erreicht. Verstehst du?
Krass, ja doch, ich verstehe es jetzt. Jetzt verstehe ich auch, warum alle früher die Physiotherapie immer sehr, die Kälte-Wärmetherapie machen und ja. nie nur Kälte. Ah, oh, okay.
Genau. Ja. Also, ja, ich verwende zum Beispiel relativ wenig von den Eissachen,
mhm.
weil wenn du es halt verwendest, dann ist es halt eine Riesensauerei. Ich habe hier auf meiner Behandlungsbank das Handtuch.
Soße, ne? musst du mehrmals, genau.
Weißt du, dann ja. hast du nasse Handtücher, dann, wenn du die nicht irgendwo aufhängen kannst, sondern einfach in die Wäsche schmeißt, dann ja. mocken die so.
Mocken.
Weißt du, was
okay.
ich meine? Dieses,
ja.
Du kennst es bestimmt mal, ja. ein Handtuch zu lange in der Tasche gelassen
klar.
oder so zusammengekrümpelt. Ja. Das kann ich lüften und du denkst, boah, ekelhaft. Ne? Dann, ich habe den Teppich drunter, weißt du, dann wird der wieder nass und so.
Du magst es sauber halt.
Genau, ich mag einfach, wenn das alles clean ist, ne?
ja.
und nicht so dirty.
Verstehe ich.
Ich hab ganz oft am Anfang, als es angefangen hat, mit diesen ganzen Regenerationsmaßnahmen
ja.
so für Profisportler und so, dafür nutzen wir hier in der Praxis ja immer auch das Indiba. Ne? Das
ja.
fördert einfach den Stoffwechsel nochmal. Aber das ist eine Riesenschmiererei, weil mhm. du hast immer Creme an den Händen. Und ohne Scheiß, was das angeht, habe ich einfach den falschen Job, weil ich bin überhaupt kein Fan von so Geschmiere oder so. Ne?
Nee.
Damit kannst du mich jagen. Wirklich unglaublich. Ich hasse es. Und das Ding ist, dass halt gerade bei diesem Indiba-Gerät,
ja.
du brauchst nur so Creme. Also du hast immer Creme an den Händen und dann massierst du mit der Creme und dann musst du das Gerät wieder anlangen, dann, wenn du nicht drüber nachdenkst.
Ja, genau, weil du musst ja
dann
drüber,
das ganze,
leitet und
genau,
so.
Dann hast du dieses ganze Geschmiere auch an dem Gerät, auf dem Display und
ja.
so und dann guckst du dir das an und denkst, oh,
ist so dreckig.
Ja, genau.
Okay.
Also deswegen, ich das Gerät ist bombastisch. Das hilft,
ja.
da gibt es ganz viele Studien zu auch. Aber es ist halt einfach von der Anwendung nicht das Geilste, um ehrlich zu sein. Also, kann man nicht anders sagen.
Jetzt weiß ich auch, das ist echt kein Witz. Ich glaube, ich weiß, ob es in Würzburg war oder so. Da war es einfach so gibt es das Gleitmittel oder dieses Zeug. Und dann musste ich selber das mit dem einmassieren und ja, einfach drüber. Aber nicht so lange auf eine Stelle, sondern schön umkreisen, weil wenn du zu lange dann bleibst, dann wird es irgendwie heiß.
Wahrscheinlich das, Ultraschall, oder?
Ich glaube, es war Ultraschall dann so, ja. Ja. Das ist so wie, das ist dann sehr warm. Es wird dann so,
ja,
sehr
ja, warm, kann sein, aber Ultraschall tatsächlich.
Ist es denn Ultraschall?
Ich gehe mal davon aus.
Ja.
Also Ultraschall.
Das sieht genauso aus wie so ein Gerät wie bei dir. Nicht so cool und so stylisch, aber so, es sieht so ähnlich aus.
Ja, also auch ähnlich zu einer Mikrowelle dann.
Ja.
Ja. Sieht echt aus. Nee, aber die Ultraschallgeräte, die sind halt auch, die werden verwendet. Mhm. Und ein Ultraschall für die Diagnostik bombastisch.
Ja.
Ein Ultraschall für die Therapie, auch wenn man sich wieder Studien anschaut. Oh, das ist halt eine sehr theorielastische Folge, ja, ne? Auch wieder ganz schlechte Evidenz, dass es irgendwas bringt.
Okay.
Also auch
oh, das war eine Elektrotherapie. Da war doch auch so, die haben so zwei so Elektrodinger, ja, an der Seite. Und dann
mit so Schwämmchen.
Ja, mit Schwämmchen und dann trotzdem noch irgendwie unten. Und dann musste ich von oben, wie so ein, wie es so aussieht wie bei dir,
ja,
so drüber gleiten. Und dann, dass es so eine Tiefenwärme macht.
Vielleicht war das, hieß das Tekka oder Tech-Therapie?
Es war bei Bayern, da war ich mir sicher, es,
ja,
war bei Bayern.
Vielleicht ist es auch die sogenannte Tekka-Therapie, das, okay, ist quasi das Indibor von früher. Ja. Also die Tekka-Therapie ist einfach im Endeffekt genau das gleiche wie das Indibor, wie gesagt, ja, nur dass man das halt vor 15 Jahren oder so noch nicht Indibor, okay, Radiofrequenztherapie genannt, ja, hat, sondern halt einfach nur Tekka oder Tech-Therapie. Okay. Deswegen ist es ganz witzig, wenn du mit älteren Trainern redest.
Ja.
Dann ist es immer die Tekka.
Die Tekka?
Tekka-Therapie. Ist das Tekka? Ist Sascha mal zu mir gekommen. Ja, hat mich einfach mal so gefragt. Ich hatte das irgendwie bei den Baskets dabei, ja, weil ich da behandelt habe. Und dann habe ich irgendeinen Spieler mit dem Gerät behandelt. Und dann hat so der Kopf von Sascha reingeguckt und dann so, ist das Tekka? Ich so, ja, ist Tekka.
Ist Tekka.
Also in Diva, aber früher hieß es Tekka.
Okay.
Also ja, ist gut. Ja, genau. Ja, ist ganz witzig. Gut, Alex.
Ja.
Das war's für heute, würde ich sagen, oder?
Die Zeit geht immer so, ja, schnell vorbei.
Ich glaube, heute war mein Redeanteil sehr hoch.
Ja, aber du hattest heute auch ein Thema.
Da was kannst mich, du wenig mitreden.
Ja, das ist echt, für mich war es wirklich erstaunlich und super interessant, einfach von Spielerseite oder Ex-Spielerseite und Trainerseite das zu hören, weil ich als Spieler, ist ja immer so, als Spieler, wenn du manchmal als Physio, zu einem Physiotherapeuten oder zu einem Vereinsphysiotherapeuten dich hinlegst, kriegst du diese ganzen Deep Ideas oder Deep Sachen, die ihr im Kopf habt, kriegen wir ja gar nicht mit. Wir müssen uns einfach nur hinlegen und wir kriegen die Therapie, die wir jetzt einfach sagen, ja, Probleme, mach.
Ja.
So, weißt du? Und ich denke, aber ich war aber auch ein Spieler, mich hat es aber auch interessiert, was er macht, weil ich glaube, das wird auch den Physiotherapeuten ein gutes Gefühl geben, dass er auch nicht nur da ist, weil er da sein muss, sondern auch, dass er auch wichtig ist, auch für mich und
auf
für die Mannschaft.
Fall. Aber ich finde es auch wichtig, als Physiotherapeut dem Patienten zu erklären, wieso man was macht.
Ja.
Na, also das ist meine Devise. Ich versuche immer, meinen Patienten klarzumachen, wieso machen wir jetzt diese, ja, Behandlungsmethode, warum machen wir das oder, ja, das oder das oder das. Na, also ich nehme meine Patienten oder ich will meine Patienten immer mit auf die Reise nehmen und habe damit einfach in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht.
Super.
Weil die Patienten dann halt zum einen verstehen, das ist ja auch wieder dieses Peace and Love, Education, um auf dieses Schema wieder zurückzukommen, ist einfach wichtig, dass sie verstehen, warum, wieso, weshalb, wieso zieht er mir jetzt am Fuß rum, obwohl ich was an der Hüfte habe zum Beispiel oder am Rücken, ne? Sonst bist du so ein Hokuspokus-Physio, weißt du? Und das finde ich nicht gut und manchmal ist es tatsächlich nicht so easy, das alles komplett richtig zu erklären, weil halt die Sprachbarriere auch von Deutsch auf Englisch, ne? Ich meine, ich würde sagen, ich spreche mittlerweile schon relativ gutes Englisch,
yes,
aber ist okay. Ja. Ich würde es auch okay bezeichnen. Aber ich komme damit durch.
Du kommst damit durch.
Nein, aber weißt du, das ist wie wenn du einen Ami, der Deutsch spricht, fragst, kannst du mir das mal erklären?
Ja.
Und du willst über krasses medizinisches Wissen oder Therapiewissen reden, das ist nochmal ein ganz anderes Vokabular.
Ja.
Und da gibt es auch manchmal keine Vokabularien. Ne? Ich habe letztens erst bei Muskelverletzungen überlegt, wie diese verschiedenen Klassifikationen heißen. Die gibt es einfach nicht.
Krass.
Also du kannst es halt dann nach diesen 2a, 2b, 2 oder 3a, 3b benennen. Mhm. Aber du kannst es nicht anders benennen, weil da gibt es keine einzelnen Wörter für. Ne? Oder auch beim Supinationstrauma schon schwierig zu erklären auf Englisch.
So.
Ja, Du lachst, aber...
Manche wissen es gar nicht auf Deutsch wahrscheinlich.
Genau, exakt. Ja, ja. Aber das ist dann schon auch machbar. Ne? Mhm. Und im schlimmsten Fall nutzt halt mal das Handy, um irgendwas zu erklären. Aber ich erkläre meinen Sportlern oder normalen in Anführungsstrichen, den klassischen Praxispatienten, sage ich mal, erkläre ich immer, was ich mache, weil ich einfach will, dass es versteht und nicht denkt, ich mache einfach. Ne? Ja. Ich würde nie jemanden an meinen Körper lassen, wenn ich das Gefühl habe, der zieht einfach nur so ein bisschen rum und macht halt, sondern es ist ja immer auch so diese soziale, zwischenmenschliche Liebe, die wichtig ist. Ne? Alrighty.
Ja, cool.
Alex, Folge 5?
5.
Fünf im Kasten.
Und es geht crazy.
Es geht so Schlag auf Schlag. Zack, zack, bam, 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 bam. Ne? Ja. Wir müssen uns mal vielleicht ein Special überlegen.
Ja.
Ab irgendeiner Folge.
Ja.
Die Frage ist, ab welcher Folge?
Gerne.
Müssen wir uns mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht lösen wir das dann in Folge 6 auf.
Ja.
Oder vielleicht auch später. Wir müssen ja den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen.
Auf jeden Fall.
Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hören uns nächste Woche.
Richtig.
Und dann bin ich gespannt, was du für Stories mitbringst,
Alex. Ich bringe mal gerne neue Stories her.
Dann also, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Allein, ciao, ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball, health and everything in between.